Herzlich willkommen. Wir speedrunnen heute gewissermaßen oder auch nicht. Mal gucken, wie viel wir zu erzählen haben zur heutigen Zivilisation. Denn Christian erwartet Essen. Womöglich müssen wir heute unterbrechen. Mal gucken. Dann kriegt ihr das wahrscheinlich nicht mal mit, je nachdem, wie wir das hier professionell schneiden. Das sehen wir dann später. Erstmal willkommen, Christian.
Hallo, herzlich willkommen. Freue mich auf die Inkas und mein Essen. Aber hättest du es nicht erwähnt, würden die Leute das niemals wissen, ne?
Ja, ich weiß. Aber ich dachte, ich streue das jetzt hier der Transparenz einfach rein. Auch ein Christian muss tatsächlich essen. Man hätte es nicht gedacht.
Nee, wenn man mich so sieht, dann denkt man, ich esse nie.
Ja, richtig. Aber, ja, Christian, kommen wir erstmal zur heutigen Zivilisation. Wir sprechen über die letzte mesoamerikanische Zivilisation, die uns fehlt in all unseren Zivilisationsbesprechungen. Du hast es schon gesagt, die Inkas. Und ich finde ja, bei all den Gemeinsamkeiten, die diese Meso-Civs ja haben, haben sie ja doch jeweils so ihre eigene Identität. Aber ich finde gerade die Inkas, die also die ein oder andere auch größere Änderungen in letzter Zeit bekommen haben, da ist das nicht ganz so klar wie bei den anderen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an Azteken denke, dann denke ich an Eagles und an Mönche. Bei den Maya ganz klar an Archer. Und bei den Inkas ist es ein bisschen schwieriger. An was denkst du, wenn du Inkas hörst?
Lamas. Aber das ist genau, bestimmt nicht das, was du hören wolltest.
Echt? Doch. Also nicht, was ich hören wollte unbedingt. Ich hatte hier kein Ziel, ich wollte es wissen. Aber doch, ich denke auch an Lamas bei den Inkas. Und nicht an irgendwelche Einheiten oder so.
Obwohl das ja wirklich eine sehr neue Eigenschaft von ihm ist.
Ja, also, ist es das?
Ja, klar, das Lama gibt es erst seit nicht so langer Zeit. Und das ist ja der Teambonus. Der Teambonus wurde nach DI allein irgendwie zweimal gewandelt, bis irgendwann gab es doch diesen ganz sinnlosen da mit dem Feldern. Danach konnten die irgendwie irgendwas mit den Speeren war da, was ich schon wieder vergessen habe, weil es so belanglos war. Und dann haben sie es zu den Lama geändert. Das war alles nach DI.
Ja, ja. Aber war es nicht so, also zuerst das mit den Feldern, was ja teilweise sogar schlecht war, weil man nicht wie bei anderen Civs Horsecollar klicken und dann ein Feld platzieren konnte und das hatte Horsecollar drauf, sondern es war einfach zu schnell fertig. Dann gab es den Line-of-Sight-Bonus für, ich glaube, es waren Speere und Skirms.
Genau, das war's.
Und jetzt haben wir den Lama-Team-Bonus, aber dieser Lama-Team-Bonus war doch davor einfach ein ganz normaler Civ-Bonus.
Ja, aber dann kein Team-Bonus.
Deswegen haben sie das. Ja, ja, aber sie haben das Lama schon länger.
Ach so, ja.
Also der Lama-Gedanke ist fester verankert. Aber ich finde das so kurios, weil die Inkas ja auf der anderen Seite eine sehr einzigartige Unique-Unit haben und ja sogar noch mit den Slingern eine zweite Unique-Unit, aber irgendwie denkt man da nicht dran.
Einzigartige Unique-Unit, Felix. Heute trägst du aber echt dick auf, muss ich sagen.
Wir haben zuletzt über die Sizilianer geredet und da festgestellt, dass die Sergeants ziemlich lame und durchschnittlich und nichts Besonderes sind. Von daher sind die Kamejux im Vergleich eine einzigartige Unique-Unit.
Okay, na gut. Also das Ding ist, ich spiele halt nie Inka, sondern nur mit Leuten im Team, die Inka haben. Und deswegen kenne ich das Lama quasi nur aus der Team-Erfahrung. Vorher habe ich mit Lamas nichts am Hut gehabt, außer alle hatten Lamas, dann hatte ich auch eins.
Du beutest nur die fremden Lamas aus, ich stehe schon.
Nein, aber ich glaube, wenn du mich nochmal fragen würdest und ich nicht Lama sagen würde, dann würde ich sagen, dass sie, also wie du Azteken und Maya charakterisiert hast, bin ich voll dabei. Und dann würde ich sagen, bei Inkas sind mehr so eine Allrounder-Zivilisation.
Ja, auf jeden Fall. Aber das eine Allrounder-Zivilisation zu sein, ist irgendwie keine so richtige Identität, außer bei den Chinesen, die das halt in Perfektion haben.
Ja, wobei, ja genau, also, aber ich finde, die Inkas sind da eigentlich gar nicht so wahnsinnig weit entfernt und das ist, das Besondere an den Inkas ist ja, finde ich, dass sie trotz mangelndem Stalles eine Allrounder-Zivilisation sind. Das finde ich alles andere als gewöhnlich.
Ja, man könnte vielleicht, wenn man es charakterisieren will, sagen, dass die Inkas so diejenige Zivilisation von allen im Spiel ist, die am ehesten tatsächlich eine wirkliche Infanterie-Zivilisation ist.
Ich weiß, was du meinst. Also die anderen logischerweise auch, weil halt Adlerkrieger, aber die hier viel mehr. Ich glaube, dabei spielen natürlich auch die Kamajux eine große Rolle.
Ja, genau. Es gibt ja viele Zivilisationen, die oben Infanterie-Zivilisationen stehen haben, was faktisch immer bedeutet, okay, die haben zwar gut geupgradete Infanterie und vielleicht noch einen Bonus, aber man spielt's nicht, weil entweder die Wirtschaft für Knights toll ist oder sie voll geupgradete Archer haben. Aber bei den Inkas tatsächlich habe ich das Gefühl, vor allem dadurch, dass ja Eagles auch eine Infanterieeinheit sind und die da Carboni drauf haben und man da öfter drauf geht, dass Inka wirklich eine gute, reine Infanterie-Zivilisation aus sind.
Und man darf ja nicht vergessen, dass Dorfbewohner auch Infanterie sind.
Stimmt.
Und da haben wir hier eine von zwei Zivilisationen, die tatsächlich gerne auch mit Dorfbewohnern kämpfen kann. Zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt.
Ja, auch noch ein früher mehr identitätsstiftender Bonus. Aber darauf kommen wir gleich zurück, bevor wir jetzt hier vor unserer Werbung schon die halbe Zivilisation besprochen haben. Denn Christian, wir müssen ja noch Werbung machen.
Ja, sonst ja
vergessen
was.
Wir das wieder. Ja, seit wir hier die Tafelrunde ins Programm aufgenommen haben, wo wir das zum Schluss machen, fällt hier unser ganzes System auseinander. Deswegen mache ich das jetzt mal, bevor es bei Minute 30 passiert. Wobei das, oder vielleicht im nächsten Format, ne? Bei der Mitte.
Wir bauen es immer woanders rein, damit die Leute das nicht wegskippen können.
Es kommt immer überraschend so oder so. Wir müssen da experimentieren. Naja, also Werbung, ja, wir beginnen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet bei diesem Chaos, was wir hier machen und in das wir hoffentlich im Rahmen der weiteren Folge mehr Ordnung bringen werden, wenn wir ganz strukturiert und in der gebotenen Ausführlichkeit über die Inkas reden werden, dann könnt ihr uns unterstützen auf Steady. Das ist eine Crowdfunding-Plattform, wozu ihr den Link auch in der Folgenbeschreibung findet. Dort könnt ihr uns monatlich ein klein wenig Geld geben und bekommt dafür mittlerweile tatsächlich extrem viel. Also es gibt ja nicht nur monatlich weitere Folgen und Schriftstücke, jede Woche sogar neue Folgen für euch, sondern dadurch, dass wir das jetzt schon so lange machen, kriegt ihr natürlich auch auf einen Schlag Zugriff auf alles, was wir da schon gemacht haben und könnt euch in einem Stück alle Bäcker-exklusiven Folgen noch anhören. Ich glaube, das füllt mittlerweile doch auch einige Tage wahrscheinlich, die man damit zubringen kann. Und vor allem könnt ihr direkt alle, ich glaube, ich habe mit den Sizilianern jetzt gesehen, wir haben die Seite 120 oder so hinter uns gelassen in den Zivilisationsdossiers. Also auch da gibt es viel zu lesen, was ihr direkt alles auf einmal bekommt. Ich möchte sagen, es lohnt sich, also guckt euch das gerne mal an. Für alle weiteren Informationen rund um den Podcast gibt's unsere Homepage www.startthegamealready.de. Und wenn ihr dann nach all dem doch noch Fragen an uns haben solltet, könnt ihr gerne auf unseren Discord-Server kommen. Der Link dazu ist einerseits rechts oben auf unserer Homepage, da ist so ein Discord-Button, und andererseits aber auch in der Folgenbeschreibung. Ihr werdet also euren Weg dorthin finden und dort auch nicht nur uns, sondern ganz vielen netten anderen Menschen begegnen, mit denen man diskutieren oder mit denen man auch gerne mal spielen möchte. Da gibt's so ein extra, ja, eine Team-Games-Kategorie, wo man andere Leute mal anschreiben kann und einfach schauen, wer gerade Lust zum Spielen hat. Und ich glaube, damit wäre das Wichtigste gesagt und wir können zurückkehren zu unseren Lamas.
Warte, ich kann die perfekte Überleitung machen. Wenn Leute uns unterstützen und aber nicht ein monatliches Abo, sondern ein Jahresabonnement machen, dann sparen sie dabei sogar Ressourcen, ich meine Geld. Wie die Zivilisation, über die wir heute sprechen, denn die sparen erhebliche Nahrungsressourcen bei ihrem ersten Bonus.
Wow, Christian, toll. Und das ist, glaube ich, auch der Bonus, der den Inka in letzter Zeit neu hinzugefügt wurde und sehr viel mehr Stärke der Zivilisation auch einfach gegeben hat, die ja bis dahin immer so ein bisschen belächelt wurde. Aber jetzt sparen sie so viel auf diese Einheiten, dass sie von einer der mittelmäßigsten zu einer der stärksten Zivilisationen geworden sind. Und zwar sparen sie jetzt auf die Einheiten in Dark Age 10%, in der Feudalzeit 15%, in der Ritterzeit 20% und in der Imperialzeit dann ganze 25% der Nahrungskosten, was echt ganz schön viel ist und tatsächlich in all diesen Zeitaltern einen ordentlichen Unterschied macht. Je nachdem, auf was für Einheiten man geht. Das finanziert am Anfang einen Drush ganz gut. Und wenn man dann später einen Haufen Helps oder Skirms baut, dann hilft das auch wiederum. Und witzigerweise war das ja auch genau das Update, mit dem Eagle Warriors in Nahrungskosten ein bisschen teurer wurden. Und später ist genau das, was die Eagles teurer wurden, ist das, was den Inka dann an Bonus wieder abgezogen wird. Die haben also quasi noch die alten Eagle Warrior Kosten, was ich ganz witzig finde.
Ja, ich sage immer zu den Inkas, die sind die MBL-Zivilisation, weil du mit denen halt einfach mega discountmäßig schon in der Feudalzeit Skirms Bier öffnen kannst und das ist halt egal. Kannst halt trotzdem genauso schnell hochklicken wie andere, die das nicht so spielen. Und MBL ist ja bekannt dafür, gerne Trash zu spielen. Und das Schlimme ist ja, Inkas sind ja jetzt nicht unbedingt deswegen stark, weil sie guten Trash haben. Der ist einfach noch günstig. Die haben einfach unfassbar viele starke Einheiten. Und diese Wertung, die du eben gesagt hast, dass sie zu den besten Zivilisationen mittlerweile gehören, ist halt schon krass, ein sehr starker Wandel. Wobei man auch dazu sagen muss, das gilt vor allen Dingen für offene Landkarten. Auf Wasser zum Beispiel sind sie wahrscheinlich mit das Schlechteste, was man spielen kann.
Ja, da taugt es jetzt nicht so arg viel. Aber mich wundert dieser Wandel tatsächlich nach wie vor so ein bisschen, weil die Inka ja wirklich nur diese Reduktion bekommen haben und das auf Einheitentypen, die sonst eigentlich gar nicht so stark sind. Also wenn du mal überlegst, eine Nahrungsreduktion wäre ja eigentlich spannend, wenn man Kavallerie hätte, die viel Nahrung kostet und bekannt dafür ist, auch ordentliche Stärke zu haben in dem Spiel und als Einheit was zu taugen. Aber das haben die Inka ja nicht. Also üblicherweise spielt man mit denen ja auf Archer oder dann auf Eagles, wobei Eagles ja normalerweise erst in der Ritterzeit und dann auch erst in der Imperialzeit eigentlich so richtig stark werden. Und die kosten nicht mal viel Nahrung. Das heißt, die größte Reduktion hat man irgendwie dann auf die Speere oder auf Infanterie oder eben auf Skirmisher, was aber alles Einheiten sind, auf die man jetzt eigentlich gerade so im frühen und mittleren Spiel nicht so viel geht. Deswegen es mich wundert, dass die Inka auf einmal so stark geworden sind. Ich glaube, das liegt nicht nur allein an diesem Bonus, sondern auch, weil sich die Meta ansonsten außenrum ein bisschen verändert hat und das jetzt besser zu den Inka passt, oder?
Das denke ich auch. Und ich glaube, dass auch eine Rolle spielt, dass wir letztes Jahr, also 2023 für die Leute, die es ja alle im Jahr 2077 noch nachhören, hatten wir ja einen allgemeinen Buff von Infanterieeinheiten erlebt, einen ziemlich konsequent durchgeführten, über alle Infanteriezivilisationen hinweg gemachten Einheiten-Buff. Und da waren auch die Inkas zumindest insofern betroffen, dass zum Beispiel auch Kamajuks halt deutlich stärker wurden. Und in dieser Meta, wo dann Infanterie zunehmend auch irgendwo zumindest einen Ort findet, auch wenn sie nicht übermäßig stark sind, ist es für eine Zivilisation wie die Inkas schon bemerkenswert wichtig geworden. Ansonsten bin ich aber ganz bei dir. Die Inkas passen halt auf offenen Maps gut in diese Meta. Ich glaube aber trotzdem, dass die Inkas jetzt nicht unbedingt eine Top 5, Top 6 Zivilisation auf einer Map wie Arabia sind. Also über die Top 10 gleich mit mir streiten. Aber so viel weiter sehe ich sie jetzt nicht.
Würde ich persönlich auch so sehen. Aber in diversen Tierlists, die so in der Zwischenzeit erschienen sind, waren sie schon mal ganz, ganz oben. Also ich glaube, ich hatte sie sowohl bei Viper als auch bei Hera mal unter den Top 3 gesehen zwischenzeitlich, was ich aber nicht so wirklich nachvollziehen kann. Nee. Also mir persönlich erscheinen alleine Maya immer noch ein ganz, ganz großes Stück stärker oder auch sowas wie Portugiesen, seitdem sie in letzter Zeit gebufft wurden. Also da gibt es schon einige Zivilisationen, die da noch die Nase vorn haben, meiner Meinung nach. Aber es gibt durchaus Leute, die die Inkas mittlerweile als extrem stark ansehen. Wobei das, wie gesagt, glaube ich, auch immer mit einem gewissen Spielstil zusammenhängt. Und das ist nicht meiner.
Es ist auch nicht meiner. Ich würde aber relativ viel drauf verwetten, dass das noch Tierlists sind, die aus der Zeit vor dem letzten Nerf der Inkas stammt. Und das führt uns jetzt zurück zu dem Bonus, den wir gerade besprechen, nämlich dem Nahrungsdiscount auf alle Nahrungseinheiten. Das waren ja vorher 5% in jedem Zeitalter mehr Discount. Das heißt, schon in der dunklen Zeit 15% und in der Feudalzeit 20 und so weiter. Statt jetzt in der dunklen Zeit 10 und in der Feudalzeit 15. Und das war der Moment, wo die Einheiten halt derart billig waren, dass man damit Gegner überrennen konnte. Und das wurde ja genervt. Und scheinbar zu einem Punkt, an dem die Inkas jetzt eher als sehr, sehr gut gelten, als definitiv eine der im oberen Drittel, aber jetzt nicht mehr Top 3 Zivilisation. Das würde mich sehr wundern, wenn das immer noch aktuell wäre.
Ja, mich auch. Aber immer noch würde ich dabei bleiben, wie du auch gesagt hast. Inka sind vor allem auch mit diesem Bonus mittlerweile wirklich eine super starke Zivilisation und da aus dieser Versenkung neben den anderen beiden Miso-Siths aufgetaucht und haben sich so ihren eigenen Platz erkämpft. Jetzt können wir aber vielleicht noch mal so ein bisschen über die Anwendungsbereiche von dem Bonus genauer sprechen. Also am meisten, würde ich mal sagen, sind das diejenigen, die ich vorhin schon mal genannt habe. Ich glaube, das beginnt damit, wenn man mit den Inka rusht, dass man sich schon mal ein bisschen Nahrung spart dabei. Das ist jetzt nicht übermäßig viel, wenn man tatsächlich nur die 3 Militia baut. Aber es ist gerade so viel, dass man im frühen Spiel mit dieser wirklich knappen Eco, die man ja immer hat, wenn man drusht, einen kleinen Unterschied merkt, dass man gemütlicher Wills produzieren kann, vielleicht auch noch etwas früher mal ein Wirtschaftsupgrade machen. Das macht einfach alles insgesamt etwas angenehmer. Und danach geht es eben damit weiter, dass man sich mit den günstigeren Trash-Einheiten etwas kosteneffizienter verteidigen kann. Oder aber auch, und das ist eine Strategie, die taucht ja aktuell immer öfter wieder auf, nach vorne gehen und direkt beim Gegner beginnen kann, Trash zu bauen. Und das ist wirklich etwas, was ich heutzutage super unangenehm finde, als jemand, der diese Trash-Meta früher nicht miterlebt hat, weil ich nicht so richtig weiß, wie man da am besten drauf reagiert. Ich finde das furchtbar schwer, wenn ich nicht direkt die Villager irgendwie schon abfangen kann, bevor sie das vielleicht zweite Gebäude oder sowas vorne bei mir bauen, da ordentlich drauf zu reagieren. Und wenn dann mein Gegner auch noch günstigere Einheiten hat, wird's echt unangenehm.
Ja, davon kann ich ein Lied singen. Das ist jetzt, also ich wurde jetzt zwar nicht geforwardet, aber diese Trash Rushes, dagegen sterbe ich ganz gerne mal. Und normalerweise ist ja die Regel, ja, hier Goldeinheiten besiegen immer Trash-Einheiten. Vorausgesetzt, man microt das gut genug. Und das kann ich halt nicht, ne? Also da hört's dann halt einfach auf. Wenn da jemand Skirm Spear gegen mich spielt und ich spiele irgendwie Archer Scouts, in der Theorie sollte das einfach sein. Aber in der Praxis liegt's halt so, ich micro mich zu Tode, mein Gegner makrot wahrscheinlich gerade seine Wirtschaft und für ihn läuft es von alleine. Und im besten Fall, das ist irgendwie so halbwegs ein ausgeglichener Kampf sein, aber meine Wirtschaft ist am Arsch. Ne? Deswegen, ich habe da totale Schwierigkeiten damit.
Ich finde, die Probleme im Kampf gegen diese Strategie beginnen immer schon früher als beim Micro und beim zweiten Gebäude. Das Ding ist ja, wenn du mit Inka diese Strategie spielst, baust du deine Baracke vorne und baust deine Archer Range vorne. Stall hast du ja eh keinen. Und aus diesen beiden Gebäuden kannst du dann deinen kompletten Trash bauen. Und wenn du es irgendwie mal brauchst aus irgendeinem Grund, kannst du sogar noch Eagle Warrior bauen und hast damit so einen kleinen Kavallerieersatz. Aber ein Gegner, der sich dagegen wehren möchte, wie du das beschrieben hast, mit Doppel in Anführungszeichen Gold, Scouts sind ja in der Feudalzeit quasi eine Goldeinheit, brauchen noch ein drittes Gebäude dafür. Der muss seine Range bauen und einen Stall. Und das finde ich schon, gerade wenn dieser Trash Rush wirklich super früh kommt, eine Herausforderung, weil eigentlich hast du ja deinen kompletten Bild auf eines von diesen Gebäuden ausgelegt. Mhm. Und irgendwie ist ja der ganze Rest deiner Wirtschaft so da, dass du aus dem Gebäude produzieren kannst und nebenbei noch Villager. Und mehr Ressourcen hast du ja nicht.
Ja, das ist richtig. Deswegen frage ich mich halt immer, ob es nicht sinnvoller ist, einfach selber mit Trash dagegen anzukämpfen. Und dann sparst du dir einfach die Speere und gehst einfach full Skirm oder so. Aber ist das im Sinne deiner Zivilisation, ist so eine Frage. Ist es definitiv im Sinne der Inkas? Weil wenn ihr beide Skirms spielt, dann wird der Inka-Spieler schneller hochklicken können, weil er die ganze Zeit Nahrung im Vergleich zu dir einspart. Insofern ist das eigentlich ein gefährliches Spiel, auf das du dich nicht einlassen möchtest. Und dann denke ich mir halt, gut, dann habe ich jetzt schon beobachtet, dass sich Leute dann halt recht früh wallen, weil mit Skirm und Spears kommst du jetzt nicht so schnell durch eine Wall hindurch. Und stattdessen, weißt du, verstecken sie sich hinter ihrer Wall und versuchen möglichst schnell in die nächste Zeit zu kommen. Oder machen Counter-Raids oder Konterangriffe, um die Aufmerksamkeit zu verlagern. Aber das ist schon ein sehr fortgeschrittenes Spiel. Und ich finde das eigentlich eine ganz coole Eigenschaft von den Inkas, dass die dem Early Game so sehr einen Stempel aufdrücken können, wenn sie das denn möchten. Und zwar nicht mit irgendeinem blinden, dummen, einfachen Play, sondern mit einem anspruchsvollen Play, der nicht einfach ist, durchzuführen.
Ja, vor allem, was du gerade gesagt hast, die können dann schneller hochklicken als man selbst, weil sie die Kosten sparen. Es ist ja aber auch so, dass wenn man selbst Full Skirms geht oder auch irgendwie eine andere Form Full Trash, wo dann keine Scouts dabei sind, brauchen Inka ja auch nur ein paar Eagles bauen und räumt alles von einem auf. Auch das ist ja immer noch eine Option, die da ist. Und das macht diesen Play von Inkas, finde ich, unglaublich schwer zu kontern. Ich habe dagegen jetzt schon öfter gespielt und ich glaube, ich habe nur ein einziges Mal gewonnen und das war ein sehr witziger Zufall, wo ich Malia war und gesagt habe, ja gut, ich habe mehr Pierce Armor auf meiner Infanterie, ich gehe jetzt einfach Full Infanterie dagegen. Und irgendwie hat er damit nur so gar nicht gerechnet.
Hätte ich auch.
Und das
nicht.
Macht dann auch wiederum alles platt.
Das ergibt total viel Sinn, aber ich hätte auch nicht damit gerechnet. Ja, der, also du hast ja auch schon gesagt, das macht den Drush ein bisschen angenehmer. Ich habe in den letzten Tagen relativ häufig versucht, sowas wie Man-at-Arms zu öffnen, Drush zu öffnen. So ein bisschen, um das zu üben und so ein bisschen, weil ich irgendwie komische Civ-Matchups hatte oder wo ich gedacht habe, ich muss das spielen von meiner Zivilisation her. Und ich bin immer noch sau schlecht mit diesem Opening. Also es klappt schon meistens irgendwie, aber ich spüre schon, dass das wirklich nur halb so gut war, wie es hätte sein müssen. Und wenn ich ein höheres Elo hätte, wäre ich ganz schön untergegangen damit. Und es tut mir in der Seele weh. Ich übe das und werde gefühlt fast schlechter als besser damit. Super anstrengend. Und dann habe ich jetzt überlegt im Vorfeld, ja, Inkas mit dem Bonus. Aber ich glaube, in Wahrheit würde ich trotzdem immer die Azteken für einen Drush bevorzugen gegenüber den Inkas, weil ich da den Aztekenbonus immer noch stärker finde.
Den schneller produzierenden Bonus?
Den schneller produzierenden Bonus, ganz genau. Also, dass die einfach schneller auf dem Feld sind. Das ist es mir dann eher wert, als da ein bisschen einzusparen, weil wo die, also, und natürlich die 50 extra Gold. Das ist mit den Azteken so wichtig. Weil mit den Inkas musst du halt trotzdem noch den Bild machen, dass du dir deine 10 Gold holst, wenn du irgendwie einen Dreier-Drush machen möchtest. Oder du machst halt einen French-Drush, aber dann kannst du einen French-Drush auch in einem normalen Drush mit Azteken machen und hast trotzdem einen Milizsoldaten mehr. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Azteken sind da besser, aber die Inkas sind trotzdem eine sehr, sehr interessante Miliz-slash-Man-at-Arms-Zivilisation.
Auf jeden Fall, vor allem, weil dann halt auch das Follow-up mit dem restlichen Trash ein bisschen leichter fällt von der Wirtschaft her. Und ich generell das Gefühl habe, oder was heißt das Gefühl? Ich würde sagen, es ist objektiv so, ist halt Inka langfristig die sehr viel besseren Einheiten haben als Azteken. Vor allem, wenn man das Spiel in so ein Durcheinander mit Trash-Armeen stürzt, wo dann die aztekischen Mönche auch gar nicht mehr so viel beitragen können nachher, weil Trash konvertieren ist es halt einfach nicht.
Ist es wirklich nicht, nein. Ja, aber irgendwie ist es ja auch ganz cool. Ich finde zum Beispiel, was mich an dem Maya immer stört, wenn ich Maya spiele, ist die Tatsache, dass ich kein Redemption habe und irgendwie sterbe ich dann immer gegen Mangen, was super unbefriedigend ist, weil ich dann halt natürlich meine Archer spielen möchte und Archer Eagle ist schon eine harte Kombi, so was das Goldinvestment angeht. Und ich hätte halt ganz gerne Mönche, mit denen ich Redemption habe, um meine Erzfeinde, die Mangen, zu konvertieren. Das geht nicht. Deswegen fühle ich mich immer, immer mit Azteken sehr viel wohler als mit den Maya. Und ich glaube, meine persönliche Rangliste wäre dann sogar noch lieber Inkas als Maya zu spielen, einfach weil ich mit den Inkas besser klarkomme, statt mit den hochspezialisierten Maya. Einfach nur, weil auch deren Kloster ein bisschen besser ist.
Ja, das kann ich verstehen. Ich tue mich mit den Inka trotzdem schwerer als mit Maya, aber das liegt halt einfach an meiner Archer-Vergangenheit in der Dunklen. Weswegen ich da ziemlich genau weiß, was ich tue. Und auch in letzter Zeit in Teamgames und so, Maya sind einfach eine bisschen verrückte Zivilisation immer wieder, fällt mir da regelmäßig auf und da fühle ich mich immer noch am wohlsten mit. Aber ich glaube tatsächlich, dass fürs 1v1 wahrscheinlich die Inka mittlerweile die bessere und auch flexiblere Zivilisation einfach sind. Gerade wie du gesagt hast, für eine Meso-Civ ist es halt schon ziemlich wichtig, auch ein bisschen bessere Mönche noch zu haben und da können Maya einfach mithalten.
Ja. Gut, ansonsten gerade bei Trash-Rushes können ja Blacksmith-Upgrades relativ wichtig sein und mit die kosten ja in der Feudalzeit erstmal Nahrung und also mal abgesehen jetzt von Fletching natürlich, aber das Defensiv-Upgrade für Skirms zum Beispiel ist ja verhältnismäßig wichtig und ich tue mich immer sehr schwer damit, das Defensiv-Upgrade irgendwie recht früh in meine Komposition mit einzubauen. Ich habe das Gefühl, es ist immer echt ein zu spätes Upgrade, das ich erforsche, weil ich schlichtweg nicht die Nahrung dafür habe. Und durch das Ersparnis bei den Inkas hast du ja implizit wieder mehr Nahrung, um es anders auszugeben. Das kann eine schnelle Uptime sein, das können aber auch zuvor Eco-Upgrades sein oder eben frühere Schmiede-Upgrades. Ne? Und deswegen finde ich diesen Bonus sehr vielseitig in seiner tatsächlichen Anwendung oder in den Effekten, die es haben kann.
Ja, auch gerade im Late-Game dann nochmal eine ganz schwer zu konternde Komposition, gerade für Kavallerie-Zivilisationen, ist ja eine Mischung aus Hellebardieren und Eagle Warriors. Und hier hat man halt auch wieder eine Komposition, wo der Discount auf beide Bestandteile geht. Der hilft den Inka einfach in allen Lebenslagen und mit ihren typischen Armeekompositionen am besten, außer eben bei reinen Archer-Plays, aber selbst da irgendeine Trash-Einheit baut man ja doch immer noch dazu, um da ein bisschen was dazu zu haben, zur Deckung. Außer man heißt jetzt vielleicht Leary und Automicrode einfach alles.
Genau. Und sie haben ja zusätzlich noch die Kammerjux als Alternative statt Help. Aber die sind ja mehr oder weniger, auch wenn sie die einzige Zivilisation sind, die sie erschaffen können, auch von dem Discount betroffen, weil sie die Preise angepasst hat.
Ja, genau. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Bonus. Ich glaube, das hier ist tatsächlich mittlerweile auch so derjenige, der die Inkas durch die meiste Spielzeit hindurch am meisten betrifft. Ne? Der ganze Rest ist so immer mal wieder in einzelnen Momenten nett zu haben, aber nichts so Starkes wie dieser Discount. Und deswegen war das auch der Bonus, der die Inka jetzt so hervorgehoben hat, nachdem sie die ganze Zeit wenig Beachtung gefunden haben. Aber ein Bonus, den ich immer wieder sehr schön finde, ist, dass die Häuser der Inka 10 Popspace statt nur 5 geben. Ich bin ja berühmt dafür, dass fester Bestandteil einer jeder meiner Build Orders ist, bei 15 Pop House zu, Loom zu machen. Teil Loom mache ich da fest eingeplant. Und das bei Inkas nicht so.
Ja, weißt du, was ich dafür mit Inkas immer verkacke? Ich habe in der Feudalzeit schon 120 Popspace. Weil ich wie ein Idiot normal Häuser baue und dann denke, Gott, das ganze Holz hättest du ja auch sparen können. Und dann gucke ich irgendwann hoch und denke so, huch, bin ich Hunden oder was? Ich bin ja nie Haus.
Ja, aber ich finde das schön. Also besser mal zu viele Häuser gebaut mit den Inkas, als ständig Haus zu sein und idle und dann keine Villager und Militär rauskriegen. Da ist das hier doch die eindeutig bessere Variante.
Ja.
Man kann das, finde ich, in zwei Arten sehen. Entweder man nutzt das sehr bewusst und hat über das ganze Spiel hinweg ein bisschen mehr Holz als andere Zivilisationen. Oder man macht das wie du und sagt, ich guck einfach, dass ich Häuser baue, so ähnlich wie bei anderen Zivilisationen und bin dafür nicht ständig haust. Was ja auch irgendwo ein ganz schön großer Bonus eigentlich ist.
Das ist genau mein Gedanke.
Gerade mit Hunden fällt mir das auch immer wieder auf, wie das einfach ein Wirtschaftsbonus ist, nicht haust zu sein. Nicht nur Holzersparnis, sondern einfach, weil man mehr Villager hat langfristig.
Ist schön. In der Tat. Das Ding ist, ich gehe mit meinem Holz ja immer noch nicht so optimal um. Also ich könnte immer noch früher mehr Farms haben. Ich merke das dann mit jeder vergangenen Minute in der Feudalzeit. Auch so etwas wie, dass ich dann irgendwann einen Markt bauen will, statt weitere Farms zu bauen. Und das setzt mich dann auch ein bisschen zurück. Und das andere Ding ist halt, ich habe immer mehr das Bedürfnis, ich bin da, glaube ich, gebrandmarkt als jemand, der ständig gemongolenrushed wird, meine Palisadenwelle dahinter mit Häusern abzusichern. Und weißt du, mit Inkas hast du dann halt innerhalb von 15 Minuten deine 200 Popspace, wenn du das machst. Das ist echt schlimm.
Das stimmt allerdings, ja. Also schlimm würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen.
Nein, das ist cool.
Sagen wir mal, nicht optimal. Ja, könnte diesen Bonus vielleicht besser nutzen, aber es ist immer noch eine gute Sache.
Ja, ich finde ja, wo der Bonus natürlich richtig krass zu tragen kommen würde, wäre auf Wassermaps, ne, Islands und dergleichen, weil da das einen Riesenunterschied machen kann. Blöd nur, dass man da Inkas halt im Grunde nie spielt. Außer vielleicht als Landing Sif, wenn das eine Option ist, aber ich glaube, da gibt's auch wieder bessere. Siehe letzte Folge.
Ja. Azteken würde ich da vielleicht sogar vorne sehen, weil die auf Wasser nachher mehr zu bieten haben und die Docks produzieren auch schneller. Ich glaube, das habe ich so doch sogar in meinem Turnierspiel gemacht auf Team Islands, ne? Das war witzig. Aber ja, ich glaube, auf Hybrid-Maps wären halt die Inkas dadurch noch eine Option. Also nicht diese Hybrid-Maps wie Midi oder so, wo Wasser langfristig wichtig ist, sondern eher sowas wie Four Lakes, wo man am Anfang vielleicht mal kurz drum kämpft, wo eh alle Sifs noch alles zur Verfügung haben und wo es dann nachher irrelevanter wird. Und hier ist es dann schön, um am Anfang für den Fischboom mehr Holz zu haben und nicht ständig Haus zu sein. Und wenn das Wasser dann irrelevant ist, dann gehen den Inkas irgendwann die Technologien aus. Aber das ist dann ja auch egal.
Ja, das ist richtig. Ey, wie oft passiert es mir, wenn ich dann doch mal Four Lakes oder so spiele? Ich bin dann garantiert haust. Weil sobald ich das erste Fischerboot queuen will oder das zweite oder dritte, ich weiß es nicht mehr, ne, dann muss ich schon wieder eigentlich ein Haus haben. Aber wenn ich davor irgendwie 15 Mal Arabia gespielt habe, habe ich den Bild nicht so sehr im Kopf. Und dann passiert es mir. Und das würde mit den Inkas dann nicht passieren.
Ja, eben. Deswegen, ich glaube, für Hybrid-Maps sind Inkas eigentlich ziemlich gut. Gerade weil man dann auch auf denen teilweise mal noch irgendwelche Forwards oder sowas spielt. Auf Four Lakes ist das ja durchaus mal ein Ding. Und wie wir schon festgestellt haben, Inkas können das ziemlich gut. Im Übrigen ist deren Dock ja auch gar nicht so schlecht, sehe ich gerade. Die haben Fast Fire, die haben Galleons, die haben halt keinen Cannon-Galleon
und
keinen kein Heavy Demo.
Ja, und also keine Dromonen. Mach mal was gegen Burgen an der Küste mit denen in der Imperialzeit.
Ja.
Ja, wer braucht das schon, ne?
Steiner ist mir gelandet.
Ich finde, das ist schon echt krass. Also, ich weiß nicht, ob es noch eine zweite Zivilisation gibt, die weder Kanonen, Galeonen, wie auch immer die auf Deutsch heißen, haben, noch Dromonen. Glaube nicht.
Ja, doch.
Ja?
Maya.
Ach ja,
mal. Und Azteken, glaube ich, auch.
Echt? Haben die auch beides nicht?
Ja, natürlich.
Ah, ja, also wahrscheinlich alle dann, ne? Alle drei.
Ja, ja.
Ah,
na gut. Und Azteken haben halt nicht mal Galleon. Also.
Wir können festhalten, mit mesoamerikanischen Zivilisationen spielt man nicht Wasser, wenn es nicht unbedingt also, anders geht.
Die Maya sind leicht besser, die haben noch Heavy Demo im Unterschied zu den Inka.
Ja, das macht
aber ansonsten, nicht. Ja, sind die Inka ähnlich, was das angeht. Also man sollte mit Meso generell nicht viel auf Wasser anfangen, wie du gesagt hast, Burgen sind echt ein Problem dann. Aber auf Hybrid-Maps, wo man um einen Fisch kämpft, sehe ich da gerade bei den Inka keinen Grund, das mal nicht zu machen. Da helfen halt auch die anderen Boni ganz gut. Gerade, ja, das mit den Häusern ist halt toll dafür. Ich meine, aus dem Grund sind ja auch Hunnen immer wieder sehr beliebt auf diesen Karten, einfach um durchgängig Fischerboote produzieren zu können. Da braucht man so viel Häuser im Dark Age schon, dass gerade bei den Hunnen auch dieses Ding, dass man mit ein bisschen weniger Holz startet, sofort ausgeglichen ist. Und bei den Inkas hat man ja nicht mal das Problem.
Das hast du schon gesagt, dieser Nahrungsbonus ist das, was sie wahrscheinlich durch alle Zeiten prägt und der bedeutsamste Bonus ist. Aber das war nicht immer so. Für einige Zeit, für eine sehr unangenehme Zeit, waren die Inkas eher bekannt dafür, dass sie vielleicht noch vor den Koreanern die Tower Rush-Zivilisation schlechthin waren. Klammer auf, heute sind sie immer noch eine fantastische Tower Rush-Zivilisation, Klammer zu. Weil sie den Bonus haben, dass ihre Dorfbewohner von den, ich sag mal, Infanterie-Schmiede-Upgrades ebenfalls profitieren. Und das war von Beginn an so, wurde, Gott sei Dank, verändert, nachdem alle wie wahnsinnig mit Inkas nur noch getowerrushed haben und Willfights provoziert haben. Das wurde jetzt geändert zum aktuellen Bonus und der besagt, dass diese Schmiede-Upgrades Dorfbewohner nur noch ab der Ritterzeit tatsächlich beeinflussen. Und das hat natürlich diesen Inka Will / Tower Rush im Keim erstickt, weil nun plötzlich die Dorfbewohner, mit denen man die Türme errichtet und in der gegnerischen Basis sind, nicht auch gleichzeitig Militäreinheiten sind, die definitiv deine eigenen Dorfbewohner umbringen werden, sondern stinknormale Dorfbewohner sind und der Inka Tower Rush erstmal ein normaler Tower Rush ist, nur dass die Türme wegen dem anderen Bonus, die sie haben, noch ein bisschen günstiger sind und deswegen halt eher für Tower Rushes geeignet sind.
Genau. Das, ja, wie du gesagt hast, die Türme sind günstiger. Das macht's immer noch ganz gut insgesamt. Aber dieser Villager-Bonus ist jetzt eigentlich gar nichts mehr, was man jemals sonderlich gezielt nutzt. Früher, dieser Tower Rush war zu stark und jetzt ist das irgendwie ein Bonus mit sehr wenig Bedeutung geworden. Ist halt jetzt sowas von wegen, ach ja, meine Wirtschaft ist ein bisschen schwerer zu raiden und so. Aber gerade in Imp, wenn dann mal eine Kavalleriemasse oder sowas da drin ist, sterben die Villager halt doch noch relativ schnell, sodass es nicht den Riesenunterschied macht. Es gibt da vielleicht den ein oder anderen kleinen Einsatzbereich, aber ich finde, das ist kein Bonus, an den man jetzt wirklich denkt und den man bewusst nutzt, sondern es gibt hier und da mal einen Moment, wo man sich fragt, hä, wieso ist dieser Kampf jetzt so ausgegangen? Warum ist das jetzt passiert? Und nach ein bisschen hin und her ist dann so, ah ja, stimmt, meine Villager haben Upgrades.
Dieser Dorfbewohner hat 15 Pfeile in seinem Körper. Warum ist er noch nicht tot? Ah ja, Inka. Das Ding ist halt, dass man mit Inka eine recht hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man ab der Ritterzeit auch schon anfängt, in Infanterie-Upgrades sowieso schon zu investieren. Und die Ritterzeit ist ja so ein Zeitalter, in der die Basen der Spieler in aller Regel halbwegs befestigt sind. Also das ist nicht so der Punkt, wo plötzlich überraschend, ne, außer man spielt gegen Mongolen, ganz viele Einheiten deiner Wirtschaft sind und deine Villager wegsnipen. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, wo du denken könntest, ich muss dringend meine Villager stärker machen, damit sie mehr aushalten. Und ich lese diesen Bonus mittlerweile als reinen Defensivbonus, wo er noch, bevor er genervt wurde, ein Offensivbonus für Villager war. Ne, da hast du einfach die Upgrades schon. Das ist einfach eine Belohnung dafür, dass du sowieso in das Text, was deine Stärke als Zivilisation ist.
Genau. Insofern ist das so ein Bonus. Der ist einfach nett zu haben, aber ich glaube, wir brauchen jetzt nicht viel drüber erzählen, wie man ihn am besten nutzt, denn man nutzt ihn einfach, wenn es zufällig mal passiert und wenn nicht, halt nicht.
Ja, genau. Und man muss auch dazu sagen, in der Feudalzeit bringt es halt nichts, panisch das zu erforschen, weil da funktioniert das noch. Also man muss tatsächlich erst die Ritterzeit erreicht haben, damit das wirksam ist.
Ach, früher immer mit der Schmiede, die man gebaut hat auf dem halben Weg in Richtung Gegner und so. Das waren verrückte Zeiten.
Ja, also ist halt so, ne? Und früher konntest du halt Eagle Only mit Inkas spielen, wenn du wolltest. Hast da reingetaggt und Eagles in der Feudalzeit sind ja bekanntlich längst nicht so stark wie in der Ritterzeit. Und du konntest dafür gepunished werden, wenn der Gegner einfach eine genügend große Armee hat. Aber mit Inkas ging das damals ein bisschen besser, weil du halt gleichzeitig auch deine Villager gestärkt hast und die dann eben nicht so leicht von Feudal-Einheiten gepunished werden konnten. Also Walls und ne, guter Abstand zu den Bogenschützen oder sowas. Und selbst wenn die reinkommen, überlebst du mit deinen Dorfbewohnern lange und deine Eagles können schön aufräumen. Da ist nichts mit Bill Snipe. Aber das sind zum Glück ja Vergangenheitszeiten.
Aber echt. Ja, du hast schon gesagt, die Gebäude der Inka kosten außerdem auch weniger Stein, 15%. Das gilt wie bei all diesen Boni, die Towncenter auch betreffen würden, wie immer nicht für das erste Nomad Towncenter. Dafür zahlt man den vollen Preis. Aber alles danach 15% weniger. Das heißt, wie du schon gesagt hast, Tower Rush wird ein bisschen günstiger. Man kann Burgen auch günstiger bauen mit den Inka Town Center und aber auch Stone Walls. Und das ist ganz witzig, weil ja Maya eigentlich die Zivilisation sind mit dem Teambonus, dass Wälle günstiger sind. Aber letztlich auf Steinwälle haben Inka den größeren Bonus.
Okay, wusste ich gar nicht, aber wenn es rechnerisch so ist, ist gut.
Ja. Ich habe das irgendwann mal mit jemandem zusammen nachgeschaut. Da, mit wem prüft man sowas nach, außer mit Reto? Sehr klar. Und irgendwie wird das auch ganz merkwürdig gerundet im Hintergrund, weil Age of Empires ja manche Zahlen rundet und andere nicht. Jedenfalls war es bei Inkas nachher ein gutes Stück günstiger.
Ja, also 15.
Wann auch immer das mal relevant wird. Und außerdem, wenn man dann Inka und Maya zusammenspielt im Team, hat man ja beide Boni sogar aufeinander. Kann man alles voller Stonewalls bauen.
Ja, das klingt toll, Felix. Überhaupt nicht ekelhaft und ich will überhaupt nicht aus dem Spiel rausquitten, wenn ich dagegen spielen würde. Nein, nein, alles gut.
Vor allem, weil Meso-Zivilisationen gerade auch diejenigen sind, die im Late-Game so glänzen ja, und mit denen man alles vollwollen wollen würde.
Aber wenn du doch die Boni hast. Der Witz ist, wir beide gehen ja immer noch von Standardspiel aus. Aber wenn man mal überlegt, was für verrückte Spielmodi es gibt, die eigene Communities haben. Also dieses Fast Speed Deathmatch Ressourcen auf Michi mit 4 gegen 4 und irgendwie, keine Ahnung, 10x Technologien. Und da ist halt Meta. Es gibt da so ein paar Leute, die auf YouTube regelmäßig ihre Spiele, die machen nichts anderes als das, ne? Und die laden da auf ihren Kanälen dann diese Spiele hoch und es ist super interessant, was für eine Meta sich da entwickelt und Stonewalls sind essentiell da. Also, was die Stonewall, aber das sind dann ewig lange Schlachten, die zwischen den Mauerstücken stattfinden. Das ist irgendwie sehr befriedigend zu gucken, weil das sowas von Aufbausimulationsspiel in den ersten 20 Minuten hat. Und danach bricht halt die Hölle aus. Aber für so etwas ist das halt mega gut.
Ja, das stimmt. Aber Inka haben halt dann wiederum nicht so wirklich viele Einheiten, die sie da reinschicken können. Das ist dann halt das Problem, was sich dann wiederum stellt. Kann dann nur die Walls beitragen.
Ja, dann sprechen wir doch mal über die Einheiten, die sie dort hineinschicken können. Sprechen wir über ihre Spezialeinheiten. Das sind die Kamajuks und die Slinger. Möchtest du mit Age of Empires 2 oder mit Age of Empires 1 anfangen?
Wir fangen mit Age of Empires 2 an, also den Kamajuks. Das ist eine Speereinheit, die Gold kostet, also keine Trash-Einheit. Das heißt, sie macht auch Schaden gegen alles, was sie nicht unbedingt kontert. Sie macht aber gleichzeitig auch noch Bonusschaden gegen alles, wo eben Speere Bonusschaden machen würden. Also Kavallerie und Elefanten und Kamele nochmal extra. Und in der Elite-Variante ganz merkwürdig nochmal plus 1 gegen Mamelucken, das kriegt sie, wenn sie Elite ist, einfach nochmal drauf. Plus 1, ich weiß nicht genau, wo der Sinn davon liegt, aber irgendjemand wird sich Gedanken drüber gemacht haben. Aber das eigentlich Spannende an dieser Einheit ist, dass sie eine Reichweite von 1 und nicht 0 hat, was letztlich bedeutet, dass sie so wie auch Steplancer auch aus zweiter Reihe wo drauf pieksen können. Und gerade wenn diese Kamajuks in Masse kämpfen, bedeutet das halt, dass extrem viele Hits gleichzeitig immer auf ein Ziel treffen. Dadurch gehen Kämpfe regelmäßig sehr viel besser für Kamajuks aus als für andere Nahkampfeinheiten, auch wenn die bei gleicher Masse vielleicht ansonsten bessere Stats haben. Dadurch, dass die Kammerjucks sich viel leichter tun, wo drauf zu hauen, dadurch weniger Pathing-Probleme auch haben, sind die halt auch so ein bisschen, ja, die haben ähnliche Vorteile wie sonst Fernkämpfer nur. Und das macht sie sehr, sehr stark in Masse.
Das macht sie extrem stark. Also am liebsten kämpfen sie natürlich gegen berittene Einheiten, weil sie da einfach ihren massiven Bonus-Damage austeilen. Aber sie können gegen fast alles kämpfen. Und neben den zwei Aspekten, weshalb sie so effizient sind, gibt es noch einen dritten Aspekt, der sie effizient macht. Und das ist, wer mal so Nahkampfeinheiten beim Kämpfen zugeschaut hat, wird feststellen, dass ab und zu einzelne Einheiten so einmal so um die Schlacht herumlaufen, weil sie von der anderen Seite an einen Gegner kommen und von der Seite, wo sie standen, aber nicht rankämen. Und diese Wege macht kein Kammerjuck, weil er halt eben auch aus zweiter Reihe angreifen kann. Und das bedeutet, die schlagen einfach deutlich öfter, weil sie sich weniger bewegen müssen. Das ist total faszinierend zu beobachten.
Ja, und auch was die ansonsten Stats angeht, ist es einfach eine grundsätzlich gute Einheit. Man muss sich halt überlegen, man hat mal von Grund auf schon mehr HP da drauf, als andere Infanterie das hat. Also 10 mehr HP als Champions. Dafür machen die Kammerjucks ein bisschen weniger Schaden bei gleicher Rüstung. Aber wiederum, man hat immer den Effekt, den du gerade beschrieben hast. Das hauen mehr gleichzeitig drauf, weniger Pathing-Probleme. Und sie haben eben Bonusschaden gegen ganz viele Einheiten, auf die sie treffen könnten. Was Kammerjucks einfach zu einer großartigen Einheit macht, wenn man denn mal eine Burg hat und sie dann bauen kann. Beziehungsweise mehrere Burgen, um wirklich die Masse davon zu bekommen. Aber wir haben ja schon festgestellt eben, Inka-Bogen sind ein bisschen günstiger. Das macht es zumindest etwas leichter, mal da drauf zu kommen. Und es hört ja an der Stelle noch nicht mal auf, denn mit Unique Tech kriegt man ja sogar noch mal ein bisschen mehr Rüstung obendrauf. Darüber werden wir dann aber gleich sprechen, weil die ja auch noch für die Slinger gilt. Man kann also sagen, rundum Kammerjuck wahrscheinlich eine der stärksten, wenn nicht womöglich die stärkste Infanterieeinheit im Spiel, zumindest wenn sie in Masse auftritt, so als Allrounder?
Ja, mit sehr gutem Micro, weil du dann Hit and Run machen kannst. Vielleicht, aber so Elite Eagle Warriors mit Upgrades und 100 HP und so sind schon viel geiler, würde ich schon sagen.
Ja, das stimmt.
Weil das Problem von Kammerjucks, das, ich meine, das ist impliziert ja schon, weil es eine Spezialeinheit ist. Du kannst sie halt nur aus Burgen bauen. Also da ist nichts mit Eagle Spam, sondern dauert halt eine Weile, bis du von denen eine große Masse hast. Und ein Kammerjuck selbst stirbt halt auch einfach an Archer-Masse. Und auch viele Kammerjucks sterben an Archern. Und Eagles kontern natürlich auch diese Archer. Gerade dann eben in den späteren Zeitaltern. Ich würde immer auf jeden Fall Eagles bevorzugen. Aber nur ganz allgemein, im Speziellen, kommt es dann halt drauf an, gegen was ich kämpfe. Und der Witz ist ja, dass Eagles halt gerne mit Champions ausgekontert werden. Und Eagle-Kammerjuck-Kombi ist für Champions ein bisschen schwieriger zu besiegen, weil die Kammerjucks dann halt, wenn man sie gut positioniert, aus zweiter Reihe kämpfen oder halt eben auch, so blöd es klingt, mit sehr viel Micro so ein bisschen Hit-and-Run machen können und dasselbe Spiel treiben, wie man mit Steplancern teilweise Halbs auskontert, wenn man richtig microt.
Genau. Und das macht Kammerjucks, finde ich, zu einer ganz wunderbaren Einheit, die ich viel zu selten spiele, weil ich selten Inka spiele und erst recht nicht dann auf Kammerjuck komme. Man kommt einfach nicht oft dahin, weil es eben schwierig ist, diese Masse zu bekommen. Mit Kavallerie-Unique-Units fällt es gerade bei sowas wie Mangedai, weil es Fernkämpfer sind, doppelt leicht, die mal am Leben zu halten und so. Und da können dann auch kleinere Zahlen schon was machen, auch bei anderen Kavallerieeinheiten. Wenn ich jetzt hier an die Slaven mit ihren Bojaren denke oder sowas, die sind ja auch in geringen Zahlen schon stark. Aber von den Kammerjucks braucht man eben einige. Und das fällt immer direkt ein bisschen schwerer dann. Und sie haben, wie die meisten Infanterieeinheiten, eben doch auch ein gewisses Problem mit Fernkämpfern, was es nochmal umso schwerer macht, dann wirklich bei einer Masse zu bleiben, nicht ausgekontert zu werden. Wobei hier natürlich in der Mischung mit Eagles sieht das wieder anders aus. Also ich glaube, Eagles und Kammerjucks sind wahrscheinlich die mit Abstand stärkste Komposition, auf die Inkas kommen können, was aber dann natürlich unfassbar goldintensiv ist.
Ja, total.
Und dann hat man auch so gar kein Problem mehr mit Fernkämpfern, gerade eben mit Unique Tech noch, mit all der Rüstung, die diese Einheiten dann haben.
Okay, sollen wir dann einen kurzen Abstecher in Age of Empires 1 machen?
Das ist dein Spezialgebiet. Ich überlasse dir das Feld.
Denn wir sprechen jetzt über die zweite Spezialeinheit der Inkas, nämlich die sogenannten Slinger. Wie heißt das auf Deutsch? Scheinwerfer wahrscheinlich?
Schleuderer, glaube
ich. Schleuderer einfach, ja, das ergibt sehr viel mehr Sinn. Also Leute, die mit Steinen werfen, mit ihrer Steinschleuder. Und das ist eine Einheit, die gab es schon in Age of Empires 1, da allerdings nicht einer Zivilisation zugeordnet, sondern das hatten halt alle, glaube ich. Jedenfalls habe ich sie gerne gespielt, weil in Age of Empires 1 kontern sie Archer. Ich habe Bonusschaden gegen Archer gemacht, das war richtig cool. In Age of Empires 2 ist das anders, da kontern sie Infanterie. Das ist eine schnelle, bewegliche Einheit, die zu Fuß umherläuft und mit Steinen schleudern kann. Und sie erfüllt eine ähnliche Rolle, wie es Handkanoniere eigentlich machen. Mit dem Unterschied, dass man für sie nichts weiter erforschen muss. Und mit dem Unterschied, dass für sie dieselben Upgrades gelten und auch wirksam sind wie für normale Skirms oder Archer. Das heißt, sie profitieren auch von Fletching und so weiter und so fort. Und auch von Thumbring und irgendwas nicht. Ich habe vergessen, was nicht.
Ballistics?
Doch, Ballistics auch. Ich glaube,
Chemistry?
Die Inkas bekommen gar kein Parthian Tactics. Vielleicht ist auch das, was ich mir gemerkt habe. Chemistry auch. Die müssten eigentlich von allem profitieren.
Ach, verrückt. Nee, das war mir gar nicht so klar.
Doch, das ist so. Ja, siehst du, ach, endlich hast du mal was gelernt. Das ist ja mal ein Ding. Normalerweise läuft das ja passiert, anders. Aber das Ding ist halt, ich liebe Slingers. Und ich habe eine feste Map, auf der ich Inkas drinne habe, abwechselnd zu Azteken. Das ist die einzige Map, auf der ich, falls ich gegen Sith Picker spiele, entweder Azteken oder Inka spielen möchte. Möchtest du eine Vermutung anstellen, welche Map das ist?
Ich habe auch eine Map, auf der ich Inkas drin habe, echt? Wenn ich gegen Sith Picker spielen sollte. Ja.
Okay. Das wäre jetzt so witzig, wenn es unsere gleiche Map ist. Also, bei mir ist es Enclosed.
Bei mir auch.
Ja. Ich habe damit so gute Erfahrungen gemacht. Also, ich finde Mezzo auf Enclosed sowieso stark.
Ja. Deswegen spiele ich die da einfach da und weil ich auch auf der Map Eagles so stark finde und nicht einfach nur 100% Archer und sobald man irgendwie ein bisschen was anderes dazu bauen will, ist halt dann Inka vielleicht doch nochmal besser als Maya und deswegen habe ich da Inka drin, auch wenn es wahrscheinlich keinen großen Unterschied macht. Vor allem möchte ich aber auch später noch die bisschen besseren Mönche.
Ja, und ich habe halt Azteken drin, weil ich Azteken vergöttere. Aber immer wieder auch Inka, weil da schon Sith Picker auch gerne halt selbst Mezzo spielen. Und wenn ich dann Inka habe, dann vernichte ich die. Das ist so geil, weil die spielen natürlich Eagles, ist ja klar. Und meine Slinger kontern die Eagles halt. Ich muss es halt in die Ritterzeit schaffen, aber das schaffe ich in aller Regel. Denn anders als in Age of Empires 1, wo man Slinger schon ab der zweiten Zeit bauen kann, kann man diese Spezialeinheit erst ab der Ritterzeit bauen. Und man baut sie auch nicht in der Burg, wie man normalerweise Spezialeinheiten baut, sondern man baut sie in der Bogenschutzanlage. Bogenschützanlage, wie heißt das?
Schießanlage,
so, meine Güte.
Ja, dadurch kriegt man natürlich direkt eine größere Masse von denen aufs Feld. Sie kommen mit einer Einschränkung daher, die auch Skirmische haben. Und zwar, dass sie Minimum Range haben, also Ziele direkt vor sich treffen die Slinger gar nicht. Aber das tut dieser Einheit keinen Abbruch, wie du schon gesagt hast. Infanterie zerstören die einfach und sind auch der Grund dafür, dass wahrscheinlich im Meso-War wirklich Inkas immer die Nase vorn haben sollten, weil sie einfach mit Eagles und Slinger eine Armeekomposition aufs Feld bringen können, wo andere Meso-Siths eigentlich nichts gegen tun können. Und das ist witzig.
Ja. Außerdem kann man dieses Problem, das du gerade benannt hast, mit der Minimum Range ja beheben und in großer Masse optimalerweise kommt es gar nicht erst dazu, dass sie eine Minimum Range überhaupt anwenden müssen, weil der Gegner auf dem Weg zu ihnen schon vernichtet wird. Denn wir erinnern uns, sie sind ja besonders stark im Kampf gegen Infanterieeinheiten und die können ja nur aus der Nähe angreifen und müssen dementsprechend aufrücken. Den großen Fehler, den man mit Slingern, finde ich, gegen Eagles oder Infanterie machen kann, ist, nicht genug von ihnen zu haben. Das passiert mir nämlich manchmal in einzelner Zahl, obwohl sie großen Schaden machen, leiden sie dennoch drunter, dass sie halt nicht die perfekte Trefferwahrscheinlichkeit haben und dass das einfach dafür ausgenügt, dass eine genügend große Anzahl an Infanterie aufschließen kann und sie dann vernichtet. Das heißt, man muss gut überlegen, wann man engaged und wann man die Slinger spielt. Und ich finde, es gibt noch eine psychologische Komponente. Man sollte sich gut überlegen, wann man überhaupt zeigt, dass man Slinger spielt. Also manchmal habe ich es schon geschafft, damit einen Gegner zu überraschen, weil der denkt, ich spiele hier irgendwie in der Feudalzeit auf Enclosed Eagle Archer oder erstmal nur Archer und dann konterte sie mit Eagle und ich im Hintergrund baue schon meine Archer Ranges, um dann direkt ins Slinger zu gehen und dann kämpfen so Eagles gegen Eagles und auf einmal kommt von hinten die unberittene Kavallerie in Form von Steinschleuderern, das klingt so unepisch, und vernichtet einfach die ganzen Eagles und ab da ist es ein riesen Snowball. Ach, jetzt habe ich Lust auf Enclosed.
Wir können gleich gerne eine Runde spielen, wenn du magst.
Nee, ich werde essen.
Ach so, das ist das Problem, okay.
Essen und 300 Ilo Unterschied. Das ist das Problem.
Ja, die Slinger sind toll, haben ihre Einsatzbereiche. Gegen Archer ist es halt echt ein Problem. Ja. Deswegen muss man echt gut aufpassen, wann man sie baut, weil sie auch sehr schnell vernichtet werden können. Die Dinger haben halt auch nur 40 HP. Das heißt, wenn die von der Mange oder sowas schief angeguckt werden, dann fallen die halt um. Das ist ein Problem eindeutig an dieser Einheit, weil sie halt auch von der Reichweite her da nicht mithalten können. Und man muss wirklich sehr, sehr gut auf die aufpassen dementsprechend. In der Beschreibung im Tech-Tree von denen steht auch schon, stark gegen Infanterie, schwach gegen alles andere. Und so ist es halt wirklich. Das macht sie in bestimmten Situationen einfach zu einer Killer-Einheit, so wie halt Handcannons später auch, wenn es das früher gibt. Aber sobald man einmal nicht richtig hinguckt, ist das Ganze auch direkt vorbei. Ganze Investition verloren an einen Mangenschuss. Das kann wirklich passieren mit diesen Einheiten. Deswegen gut aufpassen, wann man sie baut und wenn sie dann gebaut sind, weiterhin auf die Einheit aufpassen. Ganz, ganz wichtig.
Jawohl. Das Gute ist, dass die Inka viele Optionen haben, um gegen feindliche Archer anzukämpfen. Aber auch nur, wenn das Militär bereits existiert. Das muss man auch sagen. Und Skirms sind es in dem Fall nicht, weil die Bogen, die Schießanlagen sind ja besetzt in der Produktion von Slingern. Also muss man dann auf Eagle ausweichen. Oder man stoppt die Slinger-Produktion und wechselt dann wieder in Skirms. Aber das ist auch nicht so richtig das, was man sich vorgestellt hat.
Ja, gerade aber, wenn man es mit Mangen oder so zu tun hat, vor denen man Angst hat, sind ja Eagles großartig mit dem Bonusschaden. Das beeindruckt mich immer wieder, wie schnell Eagles Belagerungswaffen kaputt kriegen. Und ich bin auch regelmäßig der Meinung, dass das zu schnell geht. Das ist einfach verrückt.
Ich finde nicht, dass es zu schnell geht. Aber da merkst du halt, wie wichtig das Pathing ist. Und Eagles haben halt einfach eine wesentlich angenehmere Art und Weise, sich zu bewegen. Also mit ja irgendwie gefühlt die angenehmste für alle Nahkampfeinheiten. Keine Ahnung, vielleicht bedeutet das, dass man einfach alles, was Nahkampf ist, ein bisschen schneller machen muss. Vielleicht ist es das.
Keine gute Idee, glaube ich. Ich glaube, dann sind Archer direkt tot.
Ja, toll. Und im Moment sind alles andere tot wieder. Also das ist ja schrecklich. Erst war ein Archer tot, jetzt ist Pathing wieder geändert worden und jetzt kann ich meine Scouts nicht mehr bewegen, wenn sie irgendwelche Archer angreifen, weil die ständig einfrieren.
Ja, daran ist man immerhin schon gewöhnt.
Anderer Podcast, anderes Thema. Kommen wir zu den Spezialtechnologien.
Wir haben die ja beide schon so ein bisschen angeteasert gewissermaßen. Und das erste in der Ritterzeit ist Andean Sling. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, der Andenwurf.
Der Andenwurf? Ist die Andenschleuder.
Die Andenschleuder.
Vorhin noch war ein Schleuderer gesagt und jetzt kommt der mir mit Andenwurf.
Das ist ein Wurf, ja, das stimmt. Aber genau die sorgt dafür, die Technologie, dass diese Minimum Range nicht nur von den Slingern, sondern auch von Skirmishern wegfällt. Und Slinger bekommen außerdem nochmal +1 Angriff obendrauf, werden also gegen alle Gegner ein klein wenig stärker. Ja, dass diese Minimum Range wegfällt, ist, finde ich, ganz nett. Es ist jetzt nichts, was super stark ist, denn wie du schon gesagt hast, sobald man die Slinger in einer bestimmten Masse hat, sind eigentlich Nahkämpfer ganz grundsätzlich kein Problem mehr, sondern man stirbt dann dran, dass man mal einen Mangenschuss kassiert oder ein Gegner auf Fernkämpfer gegangen ist. Deswegen kommt es dabei nicht so wirklich raus. Aber dass die Slinger nochmal einen Angriff mehr bekommen, ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Und ich glaube, dieses mit der Minimum Range ist für Skirms auch häufig ein bisschen interessanter, weil die ja eher mal in die Situation kommen, auch länger in Anführungszeichen im Nahkampf zu sein, weil die ja dann nicht unbedingt den riesen Schaden machen, wie die Slinger und ihren Gegner sofort loswerden. Auf der anderen Seite halten die aber auch ein bisschen länger aus. Und wenn die dann nicht anfangen, einfach nur noch blöd durch die Gegend zu rennen, ist es schon ganz gut.
Ja, dazu zwei Anekdoten meinerseits. Das eine ist, ich hatte letztens ein Spiel gespielt, das hat mit Inkas nichts zu tun, aber ich kam in die Situation, wo meine 4, 5 Skirms auf eine Armee aus Archern und Speerträgern getroffen ist, auf der Map. ne, ich gezielt habe ich sie gesucht und gefunden und ich hatte Scout Skirm gespielt und habe dann gedacht, alles klar, das ist eine Aufgabe für meine Skirms. Meine Scouts kann ich jetzt quasi schon wegschicken und den Gegner zu Hause beschäftigen, damit er es besonders schwierig hat beim Micro. Und habe mich richtig gut gefühlt, ne? Hab gesehen, so, der ist weggegangen, ich meine Skirms hinterher, ab und zu mal so einen Pfeil abgesetzt, okay, das kann ich sich selbst überlassen. Dann vergehen ein paar Sekunden, dann gucke ich wieder zurück und denk so, what the fuck? Meine Skirms sind fast tot. Weil der Archer-Spieler gedacht hat, haha, Minimum Rage, ist umgedreht, ja, ist auf meine Skirms zugelaufen und dann standen die dumm rum. Und dann habe ich gestaunt und innerlich applaudiert und gleichzeitig mich und mein eigenes Leben verflucht und habe mich total dumm gefühlt. Natürlich habe ich dann auch, weil ich so überrascht war, meine Scouts an irgendwelchen Speerkämpfern in seiner Base verloren. Also das ist alles den Bach runtergegangen. Aber da habe ich die Minimum Range ganz schön gespürt, muss ich sagen.
Ja, gegen Skirms spiele ich das auch immer sehr gern mit Archon. Flucht nach vorn.
Boah, alter Falter, das hat mich aber böse überrascht. Naja, und die zweite Anekdote betrifft jetzt aber die Mindestreichweite von meinen Schleuderern. Denn ich finde, das ist sehr wohl ziemlich wichtig, dass die Mindestreichweite aufgehoben wird. Meine Damen und Herren, immer unter der Betrachtung, dass ich ja eher so ein Mid-Elo-Spieler bin und auch nur so halb weiß, was ich tue, aber auf besagten Enclosed Maps, wo ich dann gegen irgendwelche Azteken-Picker oder Maya-Picker oder sowas spiele, dann habe ich da meine Inkas und dann mache ich das, was ich eben beschrieben habe. Dann kommt aber irgendwann der Zeitpunkt, an dem, wenn ich nicht genug Schaden mache, der Gegner halt volle Kanne auf Gold gegangen ist und halt einfach einen Eagle-Spam machen kann. Und die können Slinger in genügend großer Anzahl, gerade aztekische, wenn sie schnell produziert werden, dann auch überwältigen. Und wenn die dann einfach an diese Masse drankommt, dann macht das einen riesen Unterschied, ob meine Slinger da im Kreis stehen und noch ein paar Sekunden überleben und währenddessen schießen, weil die vernichten dann trotzdem nochmal die halben Eagles, während wenn sie die Minimum Range einhalten müssen, so muss ich sagen, dann stehen sie einfach noch da dumm rum und werden langsam, während sie einfach den Eagles zugucken, quasi vernichtet. Das kann also einen großen Unterschied machen. Ich hatte ein Spiel, da habe ich diese Technologie erforscht, weil es war schon relativ weit fortgeschritten. Und ich habe meine Slinger schon in meinem Gedanken begraben und war wirklich erstaunt, dass ich den Kampf noch umgedreht habe, schlichtweg, weil die immer noch feuern konnten, während sie angegriffen wurden.
Ja, zu dem ersten Beispiel würde ich halt sagen, im Optimalfall hat man halt ohnehin noch ein paar Einheiten, die auch davor stehen und noch was abfangen können. Aber grundsätzlich weiß ich schon, was du meinst. Ja, es kann in diesen Momenten noch mal einiges rausholen.
Das kann auch sein, dass meine Eagles in der Base vom Gegner waren, weil ich mir schon sicher war oder so. Aber das tut doch jetzt hier nichts zur Sache.
Ja, die stärkere Unique Tech, die ich wirklich immer wieder beeindruckend finde, sind dann in der Imperialzeit die Fabric Shields. Und die geben Eagles, Kammerjucks und Slingern +1 Nahkampf und +2 Fernkampfrüstung. Und gerade für die Elite Eagle Warrior, die sowieso schon sehr viel Pierce Armor haben, bedeutet das, dass die von Fernkämpfern oder auch von Burgen und dergleichen kaum noch Schaden nehmen und zu einer unfassbar nervigen Raiding-Einheit werden. Also man kriegt die einfach nicht mehr klein durch den normalen Beschuss in der Basis. Und auf der anderen Seite auch größere Archer-Massen oder auch Kev-Archer-Massen kommen einfach mit diesen Eagles nicht mehr zurecht. Kev-Archer müssen dann im Grunde für immer weglaufen, weil die auch in größerer Masse dann irgendwie gefühlt 5-mal auf so einen Eagle draufschießen müssen, bis der umfällt. Und normale Archer haben überhaupt keine Chance mehr, sobald das Upgrade und halt auch Schmiede plus Elite Eagle Warrior drauf ist. Das ist wirklich sehr situativ, nicht mal sehr, aber situativer als die beiden anderen Upgrades, die Meso-Sifs für ihre Eagles bekommen. In den Situationen, wo man es dann aber brauchen kann, weil ein Gegner wirklich sehr schwer auf Fernkämpfer gegangen ist oder die ganze Base voller Burgen gebaut hat, weil er Angst vor Raids hat, dann kann dieses Upgrade wirklich komplette Spiele drehen, einfach weil die Eagles nicht mehr getötet werden können von den Einheiten, die ein Gegner gerade auf dem Feld hat.
Ja, also ich denke, man macht selten etwas falsch, wenn man diese Ressourcen für Stoffschilde ausgibt, aber es ist nicht immer unbedingt nötig. Aber der Effekt, ne, also gerade die zusätzliche 2 Pierce Armor, das ist schon hochsignifikant. Eagles werden dann eine fantastische Raiding-Einheit. Ja.
Sind sie eigentlich davor schon, aber damit noch viel stärker.
Noch viel stärker.
Das ist so ein Upgrade auch, das hatte ich ganz lang gar nicht so richtig im Kopf, dass es das gibt und wie gut es vor allem ist. Das hat auch irgendwann mal ein Arena-Team-Game gebraucht, wo ich gemerkt habe, sobald ich dieses Upgrade klicke, ist eigentlich das Spiel vorbei, weil unsere Gegner nichts mehr dagegen haben, obwohl die bis dahin eigentlich eine ganz gute Position hatten. Das war ganz witzig.
Ja.
Und seitdem denke ich da eher dran.
Ich weiß nicht, ob das daran liegt, diese Technologie hieß ja mal anders. Ich habe vergessen, wie, aber sie hatte mal einen anderen Namen, das war noch vor DI. Und wurde dann aber zu, also erst hieß die, glaube ich, Stoffschilde, dann wurde sie umbenannt und mit DI wurde sie wieder zu Stoffschilde umbenannt. Und ich erinnere mich daran nur, weil als DI dann rauskam und dann war da Stoffschilde als Spezialtechnologie drin, habe ich erst gedacht so, huch, die haben ja eine neue Spezialtechnologie bekommen, aber die haben einfach nur den Namen geändert. Und vielleicht liegt's ja bei dir auch da dran, ne?
Ja, weil alles, was vor DI ist, hat für mich natürlich eine große Relevanz. Ich unterliege da ganz regelmäßig irgendwelchen Irrtümern. Also, ja. Haben wir damit alles? Vielleicht könnten wir nochmal hervorheben, ich glaube, so, ja, was Flexibilität und Late Game angeht, sind Inkas wirklich eine großartige Zivilisation. Das spielt sich ein bisschen ungewohnt, weil man ansonsten im Late Game ja viel auch auf Scouts bzw. Lightcav oder Husare setzt zum Raiden. Und die fallen hier halt komplett weg. Deswegen glaube ich, man muss das Late Game mit den Inkas sehr viel strategischer spielen als mit einer handelsüblichen starken Late Game Zivilisation und muss eben mehr auf einzelne Pushes setzen. Das ist ein bisschen komisch, dass die Haupt-Raiding-Einheit, die man hat, unfassbar viel Gold kostet. Aber wenn man da einen ganz guten Ausgleich schafft aus dem günstigen Trash von den Inkas, dann dieser Raiding-Einheit, die zwar Gold kostet, dafür aber auch sehr, sehr, sehr viel mehr Schaden anrichten kann als ansonsten typische Raiding-Einheiten.
Und aushalten.
Und vor allem aber auch, ja. Und vor allem aber auch der guten Auswahl an Belagerungswaffen, die noch haben, dann kann man damit wirklich auch im Late-Game noch sehr, sehr vieles erreichen. Wichtig dafür ist halt Map-Control. Und auch da tun sich ja die Inkas nicht ganz so schwer, trotz fehlender Kavallerie, weil sie tendenziell ein paar Burgen mehr bauen können und auch mal Teile der Map mit Wellen absichern. Insofern sind die Inka eine starke und spannende Late-Game-Civ, aber ich glaube, mehr als mit anderen muss man da einen ganz guten Plan haben und ein Bewusstsein dafür, wie gerade die Map aussieht und wo man jetzt welche Einheiten am besten einsetzt, damit man nicht das wertvolle Gold unnötig verbrennt.
Ja. Ich finde übrigens die Inka, das hab ich beim, als wir den ersten Zivilisationsbonus besprochen haben, gar nicht gesagt, aber eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, das zu sagen. Die Inka sind eine ganz coole Zivilisation, um eine Sache zu lernen, die, finde ich, sehr, sehr wichtig ist und die ich dann halt auch im Laufe meiner Spielerfahrung inkorporiert habe. Und das ist, ich gehörte zu den Leuten, die gesagt haben, so, ich habe jetzt hochgeklickt in die Ritterzeit, ich baue jetzt nichts, ich spare, damit ich dann ganz viele Ritter bauen kann oder so. Und habe mir dadurch halt angewöhnt, in dieser Zeit kein Militär zu produzieren. Und das war etwas, das ich mir sehr umständlich wieder angewöhnen musste. Insbesondere auch, weil ich halt immer wieder dann einfach unter dem Druck des Gegners, der weiter Militär produziert hat, auch auf dem Weg in die Ritterzeit gestorben bin. Und die Inkas sind halt eine Zivilisation, weil sie halt so viele Einheiten, so viele Nahrung einsparen, mit denen will man wirklich weiter produzieren. Immer weiter und immer weiter, weil man diesen Bonus sonst nicht benutzt. Und die Inkas, oder lass mich anders sagen, während die Azteken, ne, einfach wegen schneller produzierendem Militär sehr viel Militär aufs Feld bringen, oder schneller Militär aufs Feld bringen. Die Inkas sollten einfach eine riesige Masse an Militär jederzeit auf dem Feld haben. Und das macht sie dann doch ein bisschen einzigartig.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir haben jetzt im Laufe dieses Podcasts einiges rausgearbeitet, was sehr einzigartig an der Zivilisation ist, wo man aber nicht direkt so dran denkt, weil man eben so süße Lamas im Kopf hat, wenn man an die Inkas denkt. Und das finde ich auch ganz zu Recht. Das ist doch eine Identität, hinter der man voll und ganz stehen kann. Nicht immer hier brutal und kämpfen und so, sondern vielleicht auch einfach mal ein Lama streicheln, ha?
Ja, oder nutzen, dass es schon am TC steht und einfach schlachten.
Das ist natürlich die andere Option. Und wo wir gerade beim Essen sind, Christian,
ja,
ich hab Hunger. Würde ich sagen, ja, du darfst jetzt, du bist entlassen und ich moderiere hier noch kurz raus und sage danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Neues lernen können. Wenn ihr Inspirationen oder Gedanken zu dieser Folge habt, dann teilt die gerne mit uns auf Discord. Ich weiß von einer Person, die bestimmt zu den Inkas noch ganz viel dort zu sagen haben wird und freue mich da schon auf den langen Text, der uns sicher wieder zu dieser Folge erwartet. Insofern dann bis dorthin und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.